Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, guten Tag. Die Debatte verschiebt sich. Die Debatte um CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und um ihren Wunsch, über Regeln zu, so hat sie es ja gesagt, Meinungsmache im Netz nachzudenken. Dass die Meinungsfreiheit auch im Internet ein hohes Gut ist, darauf beruft sich so gut wie jede und jeder, der sich zu dem Thema zu Wort meldet. Es gibt allerdings inzwischen auch eine Ja-Aber-Fraktion. Menschen, die sagen, ja, Meinungsfreiheit ist auch im Netz wichtig, aber es braucht trotzdem zeitgemäßere Regeln, damit zum Beispiel gezielte Falschinformationen im Internet nicht ungestraft verbreitet werden können. Ich habe darüber heute Nachmittag mit Siegfried Schneider gesprochen, dem Präsidenten der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, also mit einem der Privatmedienaufseher in Deutschland. Und ich habe ihn gefragt, ob er sich auch dieser Ja-Aber-Fraktion zuordnen würde.
In der Tat würde ich mich dieser Fraktion zuordnen, weil man unterscheiden muss, ob ich als Privatperson meine Meinung äußere oder ob ich fast professionell auch Meinungen produziere, die einem großen Publikum, oft einem Millionenpublikum, auch mitgeteilt werden. Und das ist ein Teil auch dann medialer Macht und dazu gehören auch bestimmte Regeln.
Aber was ist fast professionell im Gegensatz zu privat?
Wenn ich recherchiere, wenn ich sorgfältig auswähle, wenn ich darauf achte, dass die Fakten stimmen, dann ist auch ein bestimmtes journalistisches, redaktionelles Arbeiten steckt dann dahinter und dann müssen auch bestimmte Ansprüche Genüge geleistet werden.
Das heißt, Ansprüche sind das zum Beispiel, die dann YouTuber mit einer Millionen Reichweite genügen müssen, Ansprüche, die ja schon längst Journalisten erfüllen müssen, also Sorgfaltspflicht?
Ja, Sorgfaltspflicht gehört aus meiner Sicht mit dazu. Wenn ich das Internet oder die Möglichkeiten im Online-Bereich nutze, um auch Meinung zu verbreiten, um auch medial wahrgenommen zu werden. Und es ist ja nicht so, dass jeder YouTuber da mal kurz ein Video macht, wenn man die Abrufzahlen mancher bekannter YouTube-Stars einfach sieht, dann geht es ja in den Millionenbereich und damit wird ja auch ein Millionenpublikum mit erreicht und da müssen auch bestimmte Regeln gelten.
Aber es gelten ja jetzt schon Regeln. Also YouTuber müssen ja beispielsweise sich auch halten an Werbebeschränkungen und so weiter. Es ist ja nicht so, dass es noch gar keine Regeln gibt.
In der Tat, es gibt die Regeln, dass man bei Werbung und Sponsoring die Vorgaben beachtet, dass man im Jugendschutzbereich die Vorgaben beachtet. Es gilt auch die Sorgfaltspflicht, mit der Ausnahme, dass diese Sorgfaltspflicht im Unterschied zur Werbung und Jugendschutz nicht überwacht werden kann.
Wieso kann die nicht überwacht werden?
Weil der Rundfunkstaatsvertrag gerade dies ausnimmt. Und es ist eine der Forderungen der Landesmedienanstalten, dass dann, wenn die Sorgfaltspflicht nicht eingehalten würde, dies auch nicht überwacht werden kann, sondern auch dann sanktioniert werden kann. Hier müsste der Rundfunkstaatsvertrag geändert werden. Diese Forderung liegt seit 2017 von uns auf dem Tisch und wir hoffen, dass im neuen Medienstaatsvertrag dies auch angegangen wird.
Ich habe trotzdem noch nicht ganz verstanden, an wen sich das dann richten würde. Mal konkret, also würde das jemanden, einen YouTuber ab einer bestimmten Reichweite betreffen? Braucht es dafür, keine Ahnung, 1.000 Abonnenten, 10.000, 100.000? Was wäre da die Grundlage?
Also ich will jetzt nicht über einzelne Zahlen spekulieren, sondern es geht darum, wenn eine Vielzahl von Menschen erreicht wird, jetzt die aktuelle Debatte mit Riso bei dem einen Video mit über 10 Millionen Klicks. Seine Vermarktungsfirma sagte auch, dass er monatlich über 200 Millionen Klicks erreichen soll. Das ist auch ein bestimmtes Maß an Meinungsmacht. Und dann muss man sich auch wie ein klassisches Medium auch an Sorgfaltspflichten halten.
Und sind Sie denn der Meinung, dass die YouTuber bisher diese Sorgfalt nicht walten lassen?
Nein, das ist mal unabhängig, auch unabhängig des aktuellen Falles. Im Grunde genommen geht es darum, auch Vorsorge zu betreiben. Wir haben ja eine Debatte von Fake News und anderen Dingen. Wir wollen vorher auch klare Aussagen von der Politik haben, auch Regeln zu haben, um im Falle, wenn etwas schief ginge, auch eingreifen zu können.
Das meint Siegfried Schneider, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, zur Debatte über Zulässiges und Unzulässiges im Netz und wie und ob es da neue Regeln braucht. Ja, und dass es auch jetzt schon durchaus ein paar Regeln gibt in diesem Internet, dass zum Beispiel für live gestreamte Videos schon mal eine Rundfunklizenz nötig werden kann, das weiß zum Beispiel auch der Deutsche Fußballbund, weil der inzwischen ins Mediengeschäft eingestiegen ist, selbst Fußballspiele live streamt und dadurch zum Sender wird, berichtet Michael Voregger.
Der Deutsche Fußballbund will in Zukunft Spiele aus dem Juniorenbereich und der Frauenbundesliga regelmäßig live übertragen. Aktuell sind die Partien der Frauenbundesliga über das Streaming-Angebot der Telekom abrufbar. Der Sender Sport 1 und einige dritte Programme der ARD zeigen nur ausgewählte Spiele. Der DFB hat bei der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien eine Zulassung beantragt. Michael Herz betreut beim DFB das Livestreaming-Programm DFB TV.
Es geht uns darum, die Bereiche der Verbandsarbeit abzubilden und ihnen eine mediale Plattform zu bieten, die sonst nicht live gezeigt werden. Dabei nutzen wir zum einen DFB TV, die verbandseigene Videoplattform, und zum zweiten den DFB-Kanal auf YouTube.
Nach dem Rundfunkstaatsvertrag spielt es keine Rolle, über welche Kanäle Beiträge ausgestrahlt werden. Wenn die Kriterien des Vertrags erfüllt sind, dann ist damit eine Zulassungspflicht verbunden. Joachim Becker ist Direktor der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien.
Wenn lineare Angebote sehr häufig und in regelmäßigen Abständen angeboten werden im Netz, dann reicht das aus. Es muss nicht ein durchgehendes Programm sein, sondern es reicht aus, wenn einzelne Beiträge in mäßigen, aber regelmäßigen Abständen, auch aus aktuellem Anlass, live und damit eben auch linear angeboten werden.
Die Hessische Landesmedienanstalt und die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich haben dem Antrag des DFB zugestimmt und die Lizenz erteilt. Damit kann der Fußballverband Sportberichterstattung betreiben, Pressekonferenzen, aktuelle Berichte, Talkformate und Spiele live ins Netz übertragen. Eine Lizenz kann auch für andere Anbieter notwendig sein. Das digitale Angebot der Bild-Zeitung hat derzeit Probleme mit den Landesmedienanstalten. Die haben drei Formate entdeckt, die sie als zulassungspflichtigen Rundfunk einstufen. Joachim Becker.
Für einen Sendeplan reicht schon aus, dass ich eine Idee habe, also im wahrsten Sinne einen Plan zum Senden und den auch öffentlich bekannt gebe. Das kann auch durchaus über soziale Netzwerke der Fall sein. Wenn ich bei Facebook beispielsweise ankündige, zu einem bestimmten Zeitpunkt strahle ich ein Angebot linear aus, dann erfüllt das schon das Merkmal eines Sendeplans. Wenn alle diese Kriterien, die für den Rundfunk kennzeichnend sind, erfüllt sind, dann löst das, wie gesagt, die Lizenzpflicht aus.
Der Deutsche Fußballbund arbeitet bei seinen Live-Angeboten mit verschiedenen Dienstleistern zusammen. Dazu sollen erfahrene Fernsehmacher gehören, die schon Junioren-Länderspiele kommentiert haben. Es sind 5 bis 6 Events pro Monat geplant. Dietrich Schulze-Marmeling ist Journalist und Autor vieler Bücher zum Thema Fußball.
Ich denke, es wird eher eine kritiklose Berichterstattung sein, aber das erleben wir schon seit Jahren. Das geht ja schon los, wenn ich Fußballspiele im werbefinanzierten Fernsehen zeige. Dann wird man da auch mal versuchen, das Produkt irgendwo schön zu reden. Auch die Vereine machen immer Druck in diese Richtung. Das ist natürlich bei so einem DFB-Sender auch zu befürchten, vielleicht nicht im gleichen Maße wie bei einem Verein. Der DFB muss ja irgendwie auch die gesamte Fußballfamilie repräsentieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass das eine relativ unkritische Angelegenheit wird.
Dass der DFB jetzt selbst Inhalte überträgt, liegt auch daran, dass im klassischen Fernsehen nur bestimmte Sportarten und Ereignisse entsprechend beachtet werden. Im Fußball spielen die unteren Ligen und der Frauenfußball keine große Rolle. Zwar haben die öffentlich-rechtlichen Sender die Aufgabe, das gesamte Spektrum abzubilden, aber hier entscheidet allzu oft die Einschaltquote.
Also ich selber schaue mir auch gerne mal Regionalliga im Fernsehen an, so denn sie gesendet wird. Also ich denke schon, dass die Möglichkeit besteht, dort ein eigenes Format zu entwickeln. Zumal wir ja auch so ein bisschen die Tendenz haben, also ich will das nicht überhöhen, aber dass sich Leute doch vor diesem ganz großen Fußball abwenden und lieber wieder, ich nenne es mal so, den normalen Fußball konsumieren möchten. Und da sehe ich durchaus ein Feld für die Öffentlich-Rechtlichen, aber ich sehe ja nicht unbedingt, dass sie das so sehen.
Der DFB ist derzeit in einer schwierigen Lage. Der Profifußball und die Nationalmannschaft der Männer brauchen den Verband nicht. Was bleibt, ist der Amateur-, Jugend- und Frauenfußball. Hier kann der Verband mit einem attraktiven Live-Format für mehr Aufmerksamkeit sorgen. Dazu bedarf es entsprechender Qualität und einer sachlichen Berichterstattung. Ob daraus etwas wird, werden die nächsten Monate zeigen.
Michael Voregger war das über den Deutschen Fußballverband, der jetzt selbst zum Fußballspiele-Livestreamer wird und dafür eine Rundfunklizenz bekommen hat.
Medias Res.
Und wir bleiben bei Bildern, gehen allerdings weg von den bewegten Bildern hin zu Fotos. Denn wer als Journalistin oder Journalist einen Zeitungstext oder auch einen Online-Artikel noch mit einem Foto bebildern will, hat dafür in Bilddatenbanken Millionen Motive zur Auswahl. Da gibt es eine große Menge an Anbietern, die weltweit die Bilder von Hunderttausenden Fotografen vermarkten und dafür Provision bekommen. Stockfotos, so werden diese Bilder genannt. Und diese Stockfotos, die zeigen oft eine Welt voller Zahnpasta-Lächeln und Sonnenschein. Und eine Welt voller Klischees, ist Annika Schneider aufgefallen.
Bildersuche in einer großen Fotodatenbank. Ich gebe den Suchbegriff Chefin ein. Und obwohl ich mit diesem Wort eindeutig nach weiblichen Vorgesetzten suche, finde ich vor allem Männer. Entsprechend groß ist die Chance, dass der nächste Artikel über Führungskräfte wieder mit einem Anzugträger illustriert wird. Aber Stockfotos finden sich nicht nur in Zeitungen und Zeitschriften. Sie leuchten uns von Werbeplakaten entgegen. Beim Surfen begegnen sie uns auf fast jeder Webseite. Georgia Aiello von der University of Leeds.
Stockfotografie ist zum Rohmaterial für visuelle Medien in der ganzen Welt geworden. Sie ist die visuelle Luft, die wir jeden Tag atmen, und meistens bemerken wir das nicht einmal. Die Tatsache, dass sie in den Händen einiger weniger Unternehmen ist, sollten wir unbedingt kritisch überdenken. Wir müssen darüber nachdenken, dass diese Firmen dafür verantwortlich sind, wie wir die Welt sehen. In our ways
of seeing the world. Shutterstock, Adobe Stock und Getty Images heißen einige der großen Bilddatenbanken. Zusammen bieten sie hunderte Millionen Fotos und Videos an. Dass sie auch Klischeebilder im Programm haben, entspricht der Nachfrage. Einen Artikel über Muslime illustrieren viele Medienprofis eben mit einer Frau mit Kopftuch. Einen Text über Bewerbungsgespräche eher nicht. Doch das Suchverhalten ändert sich. Gerade bei den unter 30-Jährigen, berichtet Katrin Schäfer. Bei Shutterstock ist sie als Leiterin des Agenturteams für Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Benelux-Länder verantwortlich.
Marketingverantwortliche der Generation Y oder die Millennials, mehr als die Babyboomer oder die Generation X, suchen nach diversen Bildern für ihre Kampagnen. Und wir fordern immer wieder, also wirklich jeden Monat, unsere Kontributoren dazu auf, diversen Content hochzuladen und den dann auch entsprechend aktuell zu verschlagworten.
Wer bei Shutterstock das Suchwort Chefin eingibt, findet tatsächlich zahlreiche Fotos von Frauen. Auch andere Anbieter haben das Thema Vielfalt inzwischen auf dem Schirm und bieten zum Beispiel mehr Bilder von Schwulen, Lesbischen und Transmenschen an. Georgia Aiello dämpft dennoch die Erwartungen an die Bilddatenbanken. Sie seien nur ein kleiner Teil des Mediensystems.
Sie sind kommerzielle Unternehmen. In den Kollektionen mit feministischen Bildern oder Fotos von Transmenschen geht es vor allem darum, die eigene Marke zu stärken. Das ist ihre Antwort auf die Kritik der vergangenen Jahre, dass sie Stereotype produzieren und Klischees verbreiten würden.
Demnach spiegeln Datenbanken die Stereotype wider, die in einer Gesellschaft bereits verankert sind. Dieser Zusammenhang beschäftigt auch den Fotografen Andy Weiland. Gemeinsam mit dem Berliner Verein Sozialhelden hat er 2016 selbst eine Bilddatenbank entwickelt, weil ihm nicht gefiel, wie Medien Menschen mit Behinderung zeigen.
Also zum Beispiel bei Rollstuhlfahrerinnen wurde die Augenhöhe nicht eingehalten, sondern man hat ganz oft Bilder gesehen, von oben nach unten fotografiert, was ja perspektivisch so aussieht, als ob man auf jemanden herabschaut.
Über 2500 Fotos von Menschen mit Behinderung und anderen Minderheiten hat sein Team inzwischen gesammelt. Gesellschaftsbilder haben sie ihre Datenbank genannt. Die abgebildeten Personen entscheiden mit, wie sie fotografiert werden. Dass Journalisten und Medienmacher häufiger realistische Stockfotos auswählen, ist aber nicht der einzige Wunsch von Andy Weiland.
Warum nicht mal bei einem Bericht über eine Steuerreform ein queeres Paar dabei zu haben? Oder bei einer Sportberichterstattung auch mal einfach Rollstuhlfahrerinnen, die im Stadion jubeln, zu sehen. Wir sind eine sehr vielfältige Gesellschaft und diese sollten auch mehr in Bildern abgebildet werden.
Ob dieser Wunsch in Erfüllung geht, hängt allerdings nicht nur von den Bilddatenbanken ab. Ob es nun die großen Player oder kleine Alternativprojekte sind. Denn welche Fotos wo gezeigt werden, entscheiden letztendlich die Nutzer, die sie downloaden und verwenden.
Annika Schneider war das über Klischees in Bilddatenbanken. Im aktuellen Spiegel, da wird's ab Seite 130 besonders spannend. Da beschäftigt sich das Nachrichtenmagazin mit dem Fall Relotius, also mit dem Fälschungsskandal um den ehemaligen Reporter und Redakteur Klaas Relotius. Eine vom Spiegel eingesetzte Kommission schreibt da, wie es überhaupt passieren konnte, dass Relotius mit seinen Fälschungen durchgekommen ist und urteilt zum Beispiel, dass die Kritik- und Fehlerkultur im Haus nicht sehr ausgeprägt sei. Interessante Einblicke also, findet auch unser Glossenautor Arno Otzesek.
Ein Bravo, liebe Kollegen vom Spiegel, dafür, dass ihr die Aufklärungskommission in Sachen Klaas Relotius rücksichtslos auf euch selbst losgelassen habt. Für so etwas braucht man Eier, jetzt mal umgangssprachlich formuliert. Denn es war ja klar, dass das richtig wehtun würde, also euch vom Spiegel wehtun. Aus Leserperspektive dagegen ist der Abschlussbericht das packendste Spiegelstück seit, naja, seit den Reportagen eines gewissen Relotius. Um blöde Missverständnisse zu vermeiden, der faszinierend detailreiche Bericht wurde natürlich ohne Relotius-Methoden verfasst. Das muss man den Aufklärern einfach glauben, denn die Dokumentationsabteilung des Spiegel, laut dem Fachmagazin Columbia Journalism Review, der größte Faktenchecker der Welt, wirkt post-Relotius nur bedingt abwehrbereit, was Fehlerteufel angeht. Und es ist übrigens auch nicht der Stil, in dem sich Bericht und Relotius-Reportagen ähneln. Sicher, als Ulrich Fichtner im Dezember als designierter Chefredakteur die Vergehen des Flunker-Junkies erstmals publik gemacht hat, da schrieb er nachahmungstätermäßig in dessen eigenem Stil. Eine freudianische Seltsamkeit, die dem Bericht fremd ist. Der ist nämlich stilistisch ein echter Anti-Relotius, ein Stück Prosa wie ein Nagelbrett mit rostigen 30-Zentimeter-Nägeln. Da ist nichts zu hören vom sahneartigen Sound der gefallenen Schmeichelfeder. Nein, der Bericht gleicht Relotius-Reportagen, weil er kundtut, was man anders gar nicht wissen könnte, nur halt ohne blankes Ausdenken. Wir erfahren etwa, in puncto Umgang geht's schon mal rau zu im Spiegelgebäude Erikus Spitze, der architektonischen Stiefschwester der schönen Elfi im Hamburger Hafenwasser. Redakteure vom Ressort Gesellschaft führen sich dort als besonders arrogante Pinsel auf, weshalb der stets liebenswürdige blonde Superstar Klaas R., der sich sogar fürs Abfassen lulliger Meldungen hergab, umso unverdächtiger erschien, dafür sein freier Kollege Juan Moreno, dieser dunkelbärtige Typ von südlichem Einschlag, der Relotius auf die Spur kam, viele Wochen lang umso verdächtiger. Bärte machen halt Leute, gell, Spiegel? Was nicht heißt, es ging dort stets ineffektiv zu. Manche Autoren zum Beispiel überließen Detailrecherchen schön zeitsparend der Dokumentation, manche Dokumentaristen schönten Artikel so, dass sie gerade nicht falsch waren. Relotius jedoch, umleuchtet von der Gloriose seiner vielen Preise, erklärte die Faktenprüfung qua Autorität gern für gänzlich überflüssig, was im Nachgang korrekt erscheint. Nach Fakten hätte man lange gesucht, gedruckt wurden Eugenspiegeleien. Also, Sie merken schon, diese Räuberpistole müssen Sie unbedingt selbst lesen. Sie steht übrigens kostenfrei im Netz. Und wenn Sie schon mal drin sind, gucken Sie sich auch das Video von dem Gespräch an, das Daniel Puntas-Bernet, Chefredakteur des Magazins Reportagen, 2015 mit Relotius geführt hat, Thema Geheimnis des Erzählens, das allerdings nicht gelüftet wird. Denn richtig flüssig reiht Relotius nur zwei Worte aneinander. Erstens zweitens Erhellend dafür die Kommentare, die sich unterm Video sammeln, seit Relotius aufgeflogen ist. Der Karl May des 21. Jahrhunderts, jubelt der User Krog Odil, während Dr. Joverna, offenbar nicht zu Späßen aufgelegt, ins Netz schimpft, dieser schmutzige Lurch. Zu klären bliebe die Frage von DB67HH, wann meldet endlich die Titanic, dass sie Klaas Relotius dem Spiegel untergejubelt hat? Tja, das hat die Titanic vielleicht gar nicht. Und so hängt der arme Relotius ziemlich in der Luft. Aber keine Sorge, Klaas. Konrad Kujau, der damals die Hitler-Tagebücher gefälscht und an den Stern vertickt hat, der saß zwischendurch sogar im Knast. Doch berühmt ist berühmt. Später trat Kujau als Fälschungsexperte auf. Und wissen Sie wo, lieber Klaas? Bei Spiegel TV. Also Kopf hoch. In den Medien, da geht immer was.
Eine Glosse war das von Arno Otzesek, wobei der Spiegel natürlich in den letzten Wochen nicht nur über den Fall Relotius berichtet hat, sondern vor allem aufgefallen ist durch eine gemeinsame Veröffentlichung mit der Süddeutschen Zeitung, Stichwort Strache, Stichwort Ibiza-Affäre. Daraufhin trat ja Heinz-Christian Strache als FPÖ-Chef und Vizekanzler zurück und am Ende gab es dann ja sogar noch ein erfolgreiches Misstrauensvotum gegen Kanzler Kurz. So eine durchschlagende Wirkung hat journalistische Arbeit allerdings nur sehr selten, berichtet Stefan Fries.
Journalisten haben es nicht immer leicht, mit ihren investigativen Geschichten durchzukommen. Oft investieren sie Monate in eine Recherche und dann verpufft sie. So ging es etwa anfangs der Tageszeitung Taz mit ihrer Recherche über rechtsextreme Netzwerke von Polizisten und Soldaten. Stichwort Hannibal. Ihre ersten Veröffentlichungen fanden keine große Beachtung. Erst als auch das ZDF-Magazin Frontal 21 einstieg, bekamen sie eine größere mediale Öffentlichkeit.
Frontal 21 und der Taz liegen Vernehmungsprotokolle des Bundeskriminalamts vor. Daraus geht die politische Gesinnung mancher Mitglieder der Truppe um André S. hervor. Die Rede ist von Hass auf die Linken.
Taz-Redakteurin Christina Schmidt erzählt, dass sich vor allem Politiker für die Berichte interessiert hätten. Abgeordnete im Bundestag und den Landtagen hätten Anfragen an die zuständigen Behörden gestellt. Und auch personell habe es Konsequenzen gegeben.
Was wir aber sehen, sind eine Reihe von kleineren oder mittleren Veränderungen. Beispielsweise gibt es einen Verfassungsschutzmitarbeiter in Baden-Württemberg. Der hat in seiner Freizeit einen Verein ins Leben gerufen, der militärtaktische Trainings für Zivilisten anbietet. Als das Innenministerium das dann mitbekommen hat, beziehungsweise wir diese Personalie veröffentlicht haben, haben sie ihn dort abgezogen und versetzt.
Doch viel mehr passierte nicht, auch öffentlich nicht. Und das, obwohl sich Journalisten nach dem Auffliegen der Terrorgruppe NSU geschworen hätten, in Sachen Rechtsextremismus genauer hinzuschauen, sagt Schmidt.
Irgendwie funktioniert es nicht, diese Informationen dazu zu bringen, dass auf der anderen Seite damit weitergearbeitet wird. Und einerseits ist natürlich die Frage, berichten wir Journalisten falsch? Finden wir die falschen Formate? Hat keiner Lust, uns zuzuhören? Aber die andere Frage ist natürlich auch an den Rest der Gesellschaft, warum hören die so wenig zu? Und darauf habe ich keine Antwort.
Der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen beobachtet, dass es im digitalen Zeitalter immer schwieriger wird, öffentliche Empörung für die wirklich relevanten Dinge zu erzeugen.
Die Desinformation wird mächtiger, das Spektakel wird intensiver. Und unter diesen neuen Aufmerksamkeitsbedingungen muss man öffentliche Empörung für relevantes Geschehen, für relevante, für tatsächlich relevante Skandale, nicht für Pseudoskandale, die gibt es auch und zuhauf, herstellen. Und das wird zunehmend schwieriger.
Das gemeinnützige Recherchezentrum Korrektiv geht deswegen bei seinen Veröffentlichungen auch neue Wege. Für sein jüngstes Projekt über Umsatzsteuerbetrug in Europa arbeitete es auch mit dem Neo-Magazin Royal zusammen. Moderator Jan Böhmermann tritt dabei auf wie ein Motivationstrainer auf YouTube.
Mein Name ist Jan. Und ich will dich motivieren heute. Ich will dich erfolgreich machen. Ich will dich zum Millionär machen. Mein System, das dich reich machen wird, trägt den magischen Titel Umsatzsteuerkarussell. Der Geldtopf ist riesengroß, es lohnt sich.
Dass nicht alle Recherchen große Aufmerksamkeit bekommen, führt Korrektiv-Chefredakteur Oliver Ström darauf zurück, dass es heute so viele davon gäbe. Oft werden sie in Kooperationen von mehreren Medien erarbeitet.
Das führt auch dazu, dass sie fast jeden Monat eine große Enthüllung haben. Und der geneigte Leser, Zuschauer, Zuhörer ist da natürlich extrem gefordert. Sie haben gestern Football Leaks, heute Cum-Ex, übermorgen Fake Science, die unterschiedlichsten Geschichten und alle sind wichtig, aber das muss ja auch alles verarbeitet und konsumiert werden.
Meint Korrektiv-Chefredakteur Oliver Schröm. Und welche Wirkung investigativer Journalismus hat und wie er funktioniert, das schauen wir uns morgen noch einmal genauer an in einer Spezialausgabe von Medias Res, 30 Minuten lang ab 15.30 Uhr. Und gleich nach den 16 Uhr Nachrichten, da beschäftigt sich der Büchermarkt mit einem der wichtigsten US-amerikanischen Literaten, mit Walt Whitman und einem Buch, von dem außer Whitman lange Zeit niemand wusste, dass er es geschrieben hat. Noch einen guten Mittwoch wünscht Christoph Sterz.